Kapitel 3 Im Herzen von Chinas Kultur. Ein gelungener Einstieg.
Fahrt vorsichtig!
Rief die 94-jährige Großmutter meiner Frau in die Kamera ihres Handys bei unserem Videocall, den wir mit der in China üblichen App WeChat hielten. Im Hintergrund erkannte ich unscharf den lichtdurchströmten Wintergarten der Wohnung im zweiten Stock, auf dem auf einem kleinen, runden, hölzernen Tisch eine weibliche Guanyin-Buddha-Figur aus grüner Jade stand. Die Göttin des Mitgefühls. Und von dem der Großvater gerade mit einer Zeitung in der Hand aufstand und sich uns näherte. An der Wand links vom Wintergarten steht das gemütliche, breite Sofa, auf dem wir viele Stunden gemeinsam saßen und über dem eine ebenso breite Schwarz-Weiß-Fotografie aus dem Jahr 1955 hängt, die in Peking aufgenommen wurde und Führungsmitglieder der damaligen Regierung in ihren Uniformen zeigt. In der Mitte sieht man Zhou Enlai und Deng Xiaoping und in einer der 6 Reihen dahinter auch den Bruder des Großvaters. Auf einmal wurde der Bildschirm schwarz. Vielleicht das Signal verloren, dachte ich. Doch dann tauchten Großvaters große, buschige Augenbrauen, seine hohe Stirn und die Glatze, die langen Ohrläppchen und die Weisheit ausstrahlenden Augen übergroß von mir auf dem Bildschirm auf.
Jeje,
schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Fragte ich.
Jünger werde ich nicht, lachte er. Aber ich gehe jeden Mittag noch laufen, den kleinen Hügel runter zum Meer und zurück. Kommt bald, das Neujahr naht.
Ich war froh, dass er auch in hohem Alter noch aktiv ist, denn wir haben eine spezielle Verbindung zueinander. Kurz fragte ich mich, was er wohl fühlt, wenn er auf sein 92-jähriges Leben und die Entwicklung Chinas blickt. Von den Anfängen der KPCH, den Weltkriegen, der Gründung der VR China 1949, Mao, der Kulturrevolution, die auch seine eigene Familie schmerzlich traf, und zuletzt Chinas unvorstellbarem Aufstieg und Wandel. Wie die Eltern meiner Frau hieß auch er mich als Ausländer stets mit offenen Armen in seiner Familie willkommen. Was ich nie als selbstverständlich erachtete. Aber die Erfahrung von mehreren Freunden bestätigte, die mich in China besuchten und alle überrascht waren, wie hilfsbereit und freundlich die Menschen zu ihnen waren und mit wie viel Freude und Wertschätzung sie über Deutschland sprachen. Das chinesische Neujahrsfest. Ein Schlüssel zum Verständnis. Nachdem ich mich, nach meiner Ankunft in China, zunächst allein zurechtfinden musste, war es Jahre später für meine Frau und mich stets eine Selbstverständlichkeit und große Freude, in der feierlichen Neujahrsstimmung aufzubrechen und ihre Familie zu besuchen. Dabei waren wir nicht allein. Das chinesische Neujahr, dessen Zeitpunkt jedes Jahr nach dem Mondkalender berechnet wird, gilt als die größte Völkerwanderung der Welt. Mehr als 3 Milliarden Reisen unternehmen Chinesen, um aus allen Winkeln der Erde und Chinas zurück zu ihren Familien und Herkunftsorten zu reisen. Während nach Anbruch der Feiertage im sonst rasenden China für fast 2 Wochen alles zum Erliegen kommt, geht es vor und innerhalb der Wohnungswände umso bunter zu. Nach und nach treffen alle Familienmitglieder ein. Die Enkel tollen um ihre Großeltern. In fiebriger Vorfreude werden auf den Straßen ganze Bataillone von China-Krachern gezündet. Oft von morgens bis tief in die Nacht. Es wird gelacht, gestritten, sich versöhnt und gemeinsam wird die typische Neujahrsdekoration an die Hauseingänge geklebt. Rote Papierstreifen, auf denen in chinesischer Kalligraphie sogenannte Chunlien, glücksbringende Verse, geschrieben werden. In den Wohnzimmern werden mit Eifer lautstark traditionelle Brettspiele wie Mahjong gespielt, während sich die Tische mit den verschiedensten köstlich duftenden Spezialitäten des Landes füllen. Von Jiaozi, kleinen würzigen Teigtäschchen mit Fleisch- oder Gemüsefüllung, über Fischgerichte, die Überfluss symbolisieren, Nudeln, die für ein langes Leben stehen, bis hin zu regionalen Köstlichkeiten, süßen Reiskuchen, Früchten und edlen Destillaten wie Mao Tai. Oft werden mehr als 8 und bei größeren Familien noch mehr verschiedene Gerichte zusammen genossen. Denn in China gilt, Essen ist kulturelle Gemeinschaftssache. Und deshalb werden auch alle Speisen miteinander geteilt. A Bite of China. Die Gerichte stehen dabei in der Mitte der oft runden Tische und während sich die Tischplatte langsam dreht, kann sich jeder das nehmen, was ihm schmeckt. Von der riesigen Vielfalt der Zutaten als auch der Zubereitungsarten war ich bei meiner Ankunft in China absolut verblüfft. Kein Wunder, denn das chinesische Essen, das wir in Deutschland und Europa kennen, ist nur ein winzig kleiner Bruchteil der gesamten Palette Chinas, Ich würde schätzen, maximal 5%. Begeistert hat mich deshalb die heute auch international populäre Dokumentation A Bite of China. Die chinesische Dokumentarserie erforscht die Geschichte, die Traditionen und die Kultur des chinesischen Essens. Gefilmt an über 160 Orten in ganz China, ist sie ein wahrer Festschmaus für die Sinne. Und die in der Familie meiner Frau oft auch am chinesischen Neujahr geschaut wurde, da sie nicht nur hunderte von verschiedenen Gerichten schmackhaft in das eigene Wohnzimmer bringt, sondern auch die sehr unterschiedlichen Regionen, Kulturen und Menschen aus ganz China. Das große Zusammengehörigkeitsgefühl der chinesischen Nation. Wenn dann abends um 8 Uhr die große Neujahrsgala auf dem chinesischen Hauptsender CCTV-1 live aus Peking übertragen wird, sich Chinas Musik- und Comedy-Stars der Moderne mit Vorführungen jahrtausendealter Künste wie Shaolin-Kung-Fu abwechseln, mehr als 1 Milliarde Chinesen zur gleichen Zeit dem Countdown entgegenfiebern, die Kameras feiernde Familien aus Städten und Dörfern ganz Chinas zeigen und der Nachthimmel von einem unglaublichen, nicht mehr aufhören wollenden Feuerwerk hell erleuchtet wird, hatte ich oft Gänsehaut. Ich spürte hautnah das in der Luft liegende tiefe Zusammengehörigkeitsgefühl der chinesischen Nation. Der hohe Stellenwert und stark ausgeprägte Familiensinn werden dabei oft dem kollektivistischen Anteil und den konfuzianischen Einflüssen in Chinas Kultur zugeschrieben. Zum Beispiel folgerte der bekannte niederländische Kulturwissenschaftler Hofstede nach langjährigen Studien, dass in den kollektivistischen Kulturen Asiens und gerade auch Chinas das Wohl der Gemeinschaft in der Regel dem des Individuums übergeordnet werde. Die Integration in Familie und Netzwerke dominiere und ein Wir-Gefühl sei charakteristisch. Im Gegensatz dazu stehen in den eher individualistisch geprägten Kulturen wie den USA, Großbritannien oder Deutschland Selbstbestimmung, Ich-Erfahrung und Eigenverantwortung im Vordergrund. Auf einer verschneiten Straße nach Nordchina. Anfang Februar 2018 machten meine Frau und ich also eine der 3 Milliarden Neujahrsreisen, als wir nach dem WeChat-Call mit den Großeltern aufbrachen. Auf der gut 12-stündigen Fahrt von Suzhou bei Shanghai ins nördliche und verschneite Shandong, die ruhig und angenehm verlief, da Chinas Autobahnnetz meist exzellent in Schuss ist, dachten wir gemeinsam auch über Chinas Entwicklung und die Unternehmer nach, die wir im Laufe der Jahre getroffen haben. Wir machten eine spannende Beobachtung. Auffallend viele Inhaber, die kleine und mittelgroße Unternehmen führen, hatten erst kürzlich mit der Internationalisierung begonnen, indem sie mit Entschlossenheit in Europa und Nordamerika investierten. Doch über sie hörte man in den Medien so gut wie nichts. Dies weckte ein elektrisierendes Interesse in mir. Was passiert hier? Warum investieren sie nicht zuerst in nahegelegene Märkte, sondern gleich direkt in weit entfernte und hochentwickelte Volkswirtschaften? Was sind ihre Ziele und strategische Gedanken, um vom vergleichsweise einfacheren Export zu eigenen Tochtergesellschaften überzugehen? Und wie hängt dies mit dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas und damit seiner Zukunft zusammen? Es brauchte 3 Jahre und mehr als 100 Gespräche mit chinesischen Unternehmensinhabern und globalen Industrieexperten, um diese Fragen mit einer berufsbegleitenden Promotion an der Belgischen Universität Antwerpen und der Antwerp Management School zu beantworten. Diese Zeit war, ähnlich wie die ersten Jahre, als ich als Pionier in China ankam, eine Mischung aus großer Freude an der für mich interessanten Arbeit sowie aus einer extrem persönlichen Herausforderung. Jetzt waren es insbesondere die Fülle an Informationen und Komplexität, die mich zuerst überwältigten. Ich fragte mich, wie ich dies im sowieso schon geschäftigen Tagesablauf unterbringen könnte, sodass ich meiner Familie und meiner Gesundheit, meinem Unternehmen mit den Beschäftigten und der Kundschaft sowie auch dem Doktorat gerecht würde. Gleich vorweg. Diese neuen Herausforderungen brachten mich an meine Grenzen, denn meine bisherigen Strategien passten nur bedingt zur Lebenssituation in China. Aber ich fand schließlich neue und passende Wege, mit immensem Gewinn für meine persönliche und berufliche Entwicklung, wie auch für die Entwicklung meiner sozialen Beziehungen.